Für diesen Nachmittag ist das Thema Jesus ähnlich werden. Und wir haben jetzt so gedacht, ich habe mit Manfred noch geredet, wird ungefähr 40 Minuten werde ich darüber reden. Und dann haben wir noch so eine halbe Stunde Zeit, Frage und Antwort, falls es was gibt. Wenn das gar nicht interessiert, der kann gleich gehen, aber falls jemand so Fragen hat, ja, ist ja auch völlig okay. Bis 6 Uhr haben wir dann, 6 Uhr ist Abendessen, gell? Genau. Übrigens, ein paar haben mich gefragt über den Dauernhof, was wir so tun und was das ist. Der Manfred hat mir erlaubt, ganz hinten an den Tisch links habe ich was aufgelegt zur Information vom Dauernhof. Wenn das interessiert, kann es euch gerne helfen. Ich möchte noch beten zusammen und dann schlagen wir die Bibel auf. Lieber Vater, hab Dank jetzt wieder für die Zeit zusammen, die du uns schenkst in deiner Gnade. Danke für diesen Tag. Danke für den Ort hier, Vater. Für diesen Ort der Ruhe, der Besinnung und dass wir einfach wieder mal entdecken, was das Wesentliche im Leben ist. Und Vater, ich bete, dass wir eine Disziplin entwickeln, wo wir dieses Wesentliche regelmäßiger suchen und so fit sind für ein Leben mit dir und für die Menschen um uns herum. Vergib uns, wenn wir immer wieder glauben, klüger zu sein und uns nicht und nicht allen Eifer aufwenden, um in die Ruhe einzugehen. Dass wir einfach faul sind und uns treiben lassen. Und so, Herr, lass uns auch verstehen, was dein Wille ist, dass wir erkennen, wer du bist und wer wir sind in deinem Lichte. Herr, danke jetzt für diese Zeit, für diesen Ort. Segne du die Leute hier und die Dienste, die hier geschehen. Amen. Schlag bei mir bitte auf Römer Kapitel 8, Vers 29. Das wird unser Sprungbrett sein, dieser Vers, Römer Kapitel 8 und Vers 29. Und zwar schreibt der Apostel Paulus hier: Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Jeder Christ, jeder Mensch ist dazu vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. So sagt es die Bibel. Ich glaube an Vorherbestimmung, denn jeder Mensch ist vorherbestimmt. Wozu? Nämlich so zu sein wie Jesus. In dem Bilde seines Sohnes ähnlich zu werden. Der englische Theologe Selwyn Hughes ist vor 2 Jahren gestorben. Er gefällt mir sehr oder hat mir sehr gut gefallen, gute Bücher auch. Er hat geschrieben: Gott möchte, dass du und ich Jesus ähnlich werden. Gottes höchstes Ziel besteht nicht darin, uns zu Missionaren, Ärzten, Predigern oder Pfarrern zu machen. Wir sollten vielmehr seinem Sohn ähnlich werden. Alles andere muss diesem vorrangigen Ziel untergeordnet werden. Und weil dies das Hauptziel ist, müssen wir uns ernstlich damit befassen. Guter Satz. Es ist das Hauptziel. Wenn man darüber nachdenkt, Jesus ähnlich werden, das hat einen bedrohlichen Aspekt und einen sehr erbaulichen Aspekt. Zuerst der bedrohliche. Ich habe noch nicht allzu viel Predigten zu diesem Thema gehört, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, wann du die letzte Predigt gehört hast, Jesus ähnlich werden, kommt drauf an. Aber ich habe persönlich nicht allzu viel gehört. Und ich glaube, das hat einen guten Grund. Nämlich der Gedanke, so zu sein wie Jesus, scheint unmöglich, ein unmögliches Unterfangen und kann deshalb nur im Versagen und im Frust enden. Ich könnte genauso gut versuchen, auf den Mond zu klettern, es wird mir nicht gelingen. Ist ja ein nettes Unterfangen, aber ich werde nie hinkommen. Der französische Theologe und Philosoph Blaise Pascal hat es einmal treffend gesagt: Das Christentum ist befremdend. Es fordert vom Menschen, dass er sich selbst als erbärmlich, ja verächtlich erkenne, und es fordert von ihm, dass er wünsche, Gott ähnlich zu sein. Das stimmt, das ist interessant. Das ist der bedrohliche Aspekt, es scheint so unmöglich. Und darum fragt man sich, soll ich mich überhaupt damit befassen? Dann ist aber ein erbaulicher Aspekt, nämlich, wenn uns bewusst wird, dass wir vorherbestimmt sind, so zu sein wie Jesus. Das ist eigentlich eine noble Bestimmung. Eine unheimlich noble Bestimmung. Was ist das da? Hört sie das auch? Ach so. Eigentlich der Lastwagen irgendwo. Ja, keine Lawine, ja. Yeah. Bin immer ein bisschen vorsichtig. Aber wenn man drüber nachdenkt, ich bin vorherbestimmt, so zu sein wie Jesus, die Bestimmung ist enorm. Und das Ermutigende dabei ist, alle anderen Ziele, die es so im Leben gibt, werden zwerghaft oder minderwertig im Vergleich dazu, so zu sein wie Jesus. Zum Beispiel, gesund zu sein. Ja, ich bin froh, dass ich mit 46 noch relativ gesund sein darf. Schöne Sache. Aber was ist das Ziel, gesund zu sein oder so zu sein wie Gott? Einmal, das kann man ja gar nicht vergleichen. Oder das Ziel, erfolgreich zu sein. Es ist schön, erfolgreich zu sein. Ich habe nichts dagegen. Aber was ist der Vergleich, erfolgreich zu sein oder so zu leben wie Gott? Alle anderen Ziele nehmen ihren rechten Platz ein, neben diesem Ziel, moralisch und charakterlich so zu leben wie Jesus. Nun, wie ist Jesus eigentlich? In was sollten wir verwandelt werden? Lesen wir mal Lukas Kapitel 6, mein Lieblingskapitel. Meistens hat man ja so ein Kapitel, das dich besonders anspricht, mal ein Jahr. Im letzten Jahr, jetzt war es Lukas Kapitel 6. Und ich möchte ein paar Verse mit euch lesen, nämlich von Vers 27 an. Weil dieser Abschnitt zeigt uns, wie Jesus ist. Lukas Kapitel 6, Vers 27. Aber euch, die ihr hört, sage ich. Übrigens, das gefällt mir auch von Jesus. Er hat nie manipuliert. Er hat nie was aufgezwungen. Er hat gesagt, euch, die ihr hört, sage ich Folgendes. Die, die nicht hören wollen, ist okay. Braucht nicht hören. Aber die, die hören, ich sage euch was. Und dann sagt er Folgendes. Liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Segnet, die euch fluchen. Betet für die, die euch beleidigen. Dem, der dich auf die Backe schlägt, biete auch die andere dar. Und dem, der dir den Mantel nimmt, verweigere auch das Untergewand nicht. Gib jedem, der dich bittet, und von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, tut ihnen ebenso. Geh runter zum Vers 35. Doch liebt eure Feinde, tut Gutes und leid, ohne etwas wieder zu erhoffen. Und euer Lohn wird groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und die Bösen. Seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, und richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet werden. Und verurteilt nicht, und ihr werdet nicht verurteilt werden. Lasst los, und ihr werdet losgelassen werden. Gebt, und es wird euch gegeben werden. Hier 18 Dinge haben wir hier gelesen. Liebt eure Feinde, das sagt Jesus zu uns. Tut wohl denen, die euch hassen. Segnet, die euch fluchen. Betet für die, die euch beleidigen. Gib jedem, der dich darum bittet. Wenn jemand nimmt, fordere es nicht zurück. Verurteile nicht, richte nicht. Jetzt kommt der Schlüssel. Wisst ihr, warum Jesus diese scheinbar unmöglichen Dinge von uns fordert? Warum verlangt er von uns, so zu handeln? Und die Antwort ist ganz einfach. Weil er genau so handelt. Jesus würde nie etwas von dir oder mir fordern, was er nicht ist. Warum sagt Jesus, wir sollten unsere Feinde lieben? Weil er seine Feinde liebt. Warum sollten wir jene segnen, die uns verfluchen? Weil Jesus jene segnet, die ihn fluchen. Warum sollten wir geben, ohne zu verlangen? Weil Gott gibt, ohne zu verlangen. Jesus würde nie etwas von dir fordern, was er selbst nicht tut, weil Christus wohnt in uns. Und alles, was er fordert, ist das, was er ist, in und durch uns. Ein Vers, und das ist mein Lieblingsvers geworden von diesem Abschnitt, ist Vers 35, der zweite Teil. Ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er, Gott, der Höchste, ist gütig gegen die Undankbaren und die Bösen. Frage, hast du das gewusst? Hast du gewusst, dass Gott gütig ist gegen die Undankbaren und gegen die Bösen? Ich habe immer gewusst, dass Gott gütig ist gegen die Dankbaren und die Guten. Ich habe nicht gewusst, dass Gott gütig ist gegenüber den Undankbaren und dem Bösen. Der nächste Satz, darum seid barmherzig. Warum? Wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Warum sollen wir barmherzig sein? Weil Gott barmherzig ist. Das ist der Charakter von Jesu Christi. Und darum, es gibt einen Satz, der heißt, du musst Schrift immer mit Schrift auslegen. Das ist ja nicht schlecht. Aber es gibt noch einen besseren. Du musst die Schrift mit Jesus auslegen. Die Schrift musst du mit dem Charakter des Herrn Jesus auslegen. Sonst hast du eine falsche Auslegung. Gott ist nicht nur gut, Gott ist exzellent. Jesus ist nicht nur in Ordnung, er ist der Beste. Wir haben ja Frühstückspension bei mir zu Hause und da kommen halt alle irgendwer. Das hat nichts, ist kein christliches Haus irgendwie, ganz normale Leute halt, wer immer kommt. Und manchmal sitzen wir halt zusammen, trinken ein Glas Wein mit denen oder so. Und da hatten wir ein paar Leute aus Wien, Österreich, und die haben angefangen, über Kirche zu schimpfen, ist ja normal. Und dann habe ich ihnen halt ein bisschen erklärt, dass Jesus Christus nicht unbedingt die Organisation Kirche repräsentiert und so weiter und umgekehrt. Und dann hat einer gesagt, ja, ich glaube, Jesus, der war ja ganz in Ordnung. Gell? Dann habe ich gesagt, Jesus war nicht in Ordnung, er ist der Beste. Er ist exzellent. Und alles, was Gott der Vater tut, das tut sein Sohn. Und alles, was der Sohn tut, sollten wir tun. Warum? Weil wir im Ebenbild Gottes geschaffen waren. Moralisch zu handeln, so wie Jesus, wäre eigentlich der Norm, wäre nicht der Sündenfall dazwischen gekommen. Und wisst ihr, warum Jesus kam? Er kam, um in uns zu leben, um dieses Leben wiederherzustellen, Jesus ähnlich zu werden. Darum sind wir vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleich zu werden. Als Jesus Christus als Menschensohn 33 Jahre gelebt hat, hat Jesus als Mensch gelebt. Übrigens als normaler Mensch. Jesus war kein Superman. Er war nur ganz Mensch. So wie Gott den Menschen von Anfang an gedacht hat. Jesus hat uns das vorgelebt, wie Adam und Eva im Garten von Eden geschaffen waren, im Bilde Gottes schuf er sie. Moralisch so wie Gott. Und darum konnte Jesus sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ich und der Vater, wir sind eins. Weil ich repräsentiere genau den Charakter meines Vaters. Wenn du wissen willst, wie mein Vater im Himmel ist, schau auf mich. Wir sind eins. Denn wisst ihr, was Wahrheit, es gibt ja mehrere Definitionen von Wahrheit, aber Wahrheit ist immer das, was dem Original entspricht. Beispiel, jetzt habe ich ja doch, hier ist was. Sehr gut. Ich sage jetzt zum Beispiel, diese Flasche ist genau ein Liter Wasser. Jetzt sagt der Manfred, das ist ja Blödsinn. Bist von Österreich, hast keine Ahnung. Das ist nicht ein Liter Wasser, das ist nur ein halber Liter Wasser. So, wer von uns zwei hat recht? Ich weiß ja, du nicht, oder? Doch, ihr habt recht. Aber wisst ihr, wie wir es wirklich rausfinden? Angenommen, es wüsste keiner. Wie wir es wirklich rausfinden ist, wir müssten zum europäischen Eichstelle für Maße und Gewichte gehen. Der ist, glaube ich, in der Nähe von Paris. Da müssen wir hinfahren. Wer erinnert, Manfred, trinkt mal einen Kaffee dort, gell? Und wir fahren dahin und dann leeren wir den Inhalt dieses Gefäßes in das Originalgefäß von 1 Liter. Da gibt es eine Maßeinheit. Und wenn der Inhalt dieses Gefäßes genau dem Inhalt des 1-Liter-Gespräches entspricht, dann habe ich die Wahrheit gesagt. Denn die Wahrheit ist das, was dem Original entspricht. Und Jesus hat gesagt, ich bin die Wahrheit, weil ich entspreche genau dem Original. Und darum konnte er sagen, ich und mein Vater, wir sind eins. Und der Mensch war vom Anbeginn geschaffen, um das Original wiederzuspiegeln, das Ebenbild Gottes. Und seit sich der Mensch abgewandt hat, ist der Mensch nicht mehr entsprechend dem Original. Wir haben uns abgewandt. Wir sind nicht mehr 100% Mensch. Jesus war der Einzige nach Adam, der 100% Mensch war, so wie Gott ihn gedacht hat. Alle anderen sind gefallene Menschen, entsprechen nicht dem Menschenbild, das Gott gemacht hat. Darum das Buch von Major Thomas, das auf Deutsch heißt das, wir brauchen Gott, um Mensch zu sein. Und Major Thomas hat den Satz geprägt, Jesus kam nicht, um Menschen aus der Hölle in den Himmel zu bringen, sondern Jesus kam, um Gott aus dem Himmel wieder in den Menschen hineinzubringen, damit der Mensch wieder so lebt, wie er von Anfang an gedacht war. Nun, wie können wir Menschen wieder zum Original zurückfinden, wieder Jesus ähnlich werden? Im Lukas Kapitel 6, im selben Kapitel, lesen wir bitte Vers 46 bis 48. Er hat gerade gesagt, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, betet für die, die euch fluchen und so weiter. Und dann sagt er im Vers 46, was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und ihr tut nicht, was ich sage? Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich will euch sagen, wem er gleich ist. Er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baut, grub und vertiefte und der Grund auf dem Felsen legte. Als aber eine Flut kam, stieß der Strom an jenes Haus und konnte es nicht erschüttern, denn es war auf Felsen gegründet. Der aber gehört und nicht getan hat, ist einem Menschen gleich, der ein Haus auf der Erde baut, ohne Grundmauer. Der Strom stieß daran und sogleich fiel es und der Sturz jenes Hauses war groß. Übrigens, der Fels hier ist nicht Christus. Der Fels ist Gehorsam. Der, was hört und tut, was Jesus sagt, der ist wie ein Mann, der sein Haus auf Fels baut. Der hört und nicht tut, ist wie ein Mann, der sein Haus auf Sand baut. Übrigens ist ja auch auf Sand gebaut, das merkt ihr, man sieht nicht gut aus hier. Zu Hause haben wir es auf Fels, gell? Ja, genau. Wie werden wir Jesus ähnlich? Indem wir tun, was er sagt. Und übrigens, manchmal, ich bekomme oft die Frage oder das Anliegen von Menschen, die sagen, sie sind Christ und so weiter, aber ihr Leben als Christ funktioniert nicht und sie unterfragen immer, ja, vielleicht war meine Bekehrung nicht ehrlich genug, vielleicht war meine Bekehrung nicht echt genug und so weiter. Und wisst ihr, was ich diesen Menschen sage? Es ist gar nicht so wichtig, ausschlaggebend, ob deine erste Hinwendung zu Gott jetzt spektakulär oder was Gott sonst war. Wisst ihr, was ausschlaggebend ist für dich und mich heute? Ob Jesus heute unser Herr ist. Darum geht's. Ist Jesus heute dein Herr? Das ist der Schlüssel. Nicht, ob das Erlebnis damals, was das oder das war. Wie lebe ich heute mit ihm? Und Jesus sagt, was nennt ihr mich dauernd Herr, Herr, aber ihr tut nie, was ich sage. Und das ist für uns entscheidend. Wisst ihr, bitte hört das, aber es genügt nicht. Wenn Jesus sagt, Liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch fluchen, betet für die, die euch beleidigen. Es genügt nicht, diese Gebote gut oder sehr gut zu nennen. Es genügt auch nicht, diese Worte Jesu zu studieren und im Bibelkreis zu besprechen. Wir müssen es tun. Wisst ihr, was das praktisch heißt, wenn du Montag in die Arbeit gehst und in der Früh sagt dein Chef oder dein Angestellter etwas, das dich beleidigt? Was sollst du tun? Sollst du ihn segnen? Eine Frage, tun wir das? Jesus sagt, was nennt ihr mich da und Herr, Herr, aber ihr tut nie, was ich sage. Das heißt, wenn du jemanden nicht leiden kannst, oder wenn dich jemand nicht leiden kann, entschuldige, vielleicht weil du Christ bist und er redet schlecht über dich oder geht dir aus dem Weg, was tust du mit ihm? Du sollst ihn segnen. Ich habe gerade im letzten Winter habe ich das vorbereitet und da ging ich dann auf die Planei rauf mit einem Freund, habe ein Foto von ihm gemacht, stellte mich so hin. Und dann kam von hinten ein Snowboarder, ist mir reingefahren und mich hat es zerrissen, die Kamera ist geflogen, aber der ist nicht mal stehen geblieben, einfach weitergefahren. Die erste Reaktion ist, dieser Vollheini, den nehme ich die Skikarte weg oder sowas, gell? Und dann habe ich aber gerade das vorbereitet. Und Gott hat zu mir gesagt, na, du sollst diesen Menschen segnen. Ich sage, ja, Herr, segne diesen Menschen, der braucht dich. Und wisst ihr, was das Interessante ist? Sobald du das tust, ich habe ihn dann wieder gesehen, ich konnte ihn anschauen und konnte den Menschen lieben. Es genügt nicht, drüber zu reden, Freunde. Wir müssen es tun. Wenn dich dein Verwandter einmal ausgenützt hat, weißt du, was du tun sollst? Lass dich wieder mal ausnützen. Das ist genau das, was hier steht. Denn das ist das Interessante, wenn du das tust, weißt du, was Leute erkennen? Der Typ ist anders. Und dann kann sein, dass er mal fragt, warum bist du eigentlich so anders? Und dann hast du vielleicht eine Chance, ihm von Jesus zu erzählen. Man muss direkt einen Schalter im Gehirn umlegen, um zu erkennen, dass Jesus tatsächlich meint, was er sagt. Nicht nur schöne christliche Floskeln, die wir uns jeden Sonntag wieder aufsagen und dann aber genau das Gegenteil tun. Nun, es braucht ein paar Voraussetzungen, um das tun zu können. Und ich habe 4 Punkte jetzt. Weißt du, es ist nämlich so, wenn wir jetzt nur sagen, ja, tun wir es, kann ich dir jetzt schon gratulieren, es wird nicht gelingen. Es braucht Voraussetzungen, um Jesus ähnlich werden zu können, so zu leben, wie Jesus lebt. Und zwar, erstens, ich muss Jesus persönlich kennen. Zweitens, ich muss Jesus hundertprozentig vertrauen, da sind wir wieder bei unserem Thema. Drittens, ich muss aus der Kraft des Heiligen Geistes leben, nicht aus meiner eigenen Kraft. Und viertens, ich muss mich auf geistliche Disziplinen einlassen. Das sind kurz zu allen diesen 4 Punkte. Erstens, ich muss Jesus Christus persönlich kennen. Die erste Voraussetzung, dass ein Mensch so Jesus ähnlich werden kann, ist, dass ich ihn kenne. Die Bibel vergleicht die Beziehung zwischen einem Gläubigen und Christus und der Gemeinde und Christus oft mit Ehefrau, Ehemann und Ehefrau. Das ist ein hilfreicher Vergleich. Wenn du zum Beispiel an deiner Ehe arbeiten möchtest, dann brauchst du zuerst mal eine Frau. Wenn du keine Frau hast, brauchst du nicht an deiner Ehe arbeiten, weil es ist ziemlich logisch. Wenn du an deinem Christenleben arbeiten möchtest, dann brauchst du zuerst Christus. Wenn du Christus nicht hast, kannst du dein Christenleben nicht verbessern. Dieser erste Schritt ist nicht nur biblisch, sondern so logisch, dass wir gar nicht darüber reden brauchen. Ohne Ehepartner kannst du nicht an der Ehe arbeiten, ohne Christus kannst du nicht Christusähnlich werden. Und darum, wenn du Christus noch nicht kennst, ich habe keine Ahnung, ich kenne ja dich nicht persönlich, dann möchte ich dich ermutigen, öffne ihm heute die Tür und sage, Herr Jesus, komm du in mein Leben, ich brauche dich. Sonst wird es nie was mit der Christusähnlichkeit. Nun, es mag sein, dass du persönlich jetzt Jesus schon lange kennst, Jahre, Jahrzehnte, aber du tust dich schwer, ihm zu vertrauen. Und darum Punkt 2, damit ich tun kann, was Jesus sagt, muss ich ihm vertrauen. Ich muss, wie ich bereits gesagt habe, glauben, dass Gott ein liebender, ein barmherziger Gott ist, der mich persönlich kennt und mich liebt. Ich muss glauben, dass Jesus nicht nur gut, sondern der Beste ist. Dostojewski hat so einen schönen Satz gesagt. Er hat gesagt, ich glaube, dass es nichts gibt, was lieblicher, tiefer, sympathischer, rationeller, stärker und vollkommener ist als der Erlöser. Das ist ein schöner Satz. Und ein Franziskaner hat einmal gesagt, wenn du wirklich weißt, dass Jesus dich liebt, dann gibt es nichts mehr in dieser Welt, was noch schöner oder begehrenswerter wäre als er. Wenn wir glauben, wenn wir erkennen, wie gut Jesus ist, dann gibt es keinen begehrenswerteren als ihn. Und das muss die treibende Kraft in unserem Leben sein. Sonst können wir ihm nicht vertrauen. Ich möchte hier etwas sagen, so etwas an der Seite, hat aber direkt damit zu tun. Aber ich möchte darauf hinweisen. Ich selbst wäre auf die Idee nie gekommen. Buch gelesen von Dallas Willard, The Divine Conspiracy. Um Gott vertrauen zu können, musst du das vierte Gebot halten. Es ist interessant, im Epheser Kapitel 6 hat Paulus dieses Gebot wiederholt. Ich lese es euch vor. Im Epheserbrief, im 6. Kapitel, da wiederholt Paulus das vierte Gebot, und zwar, du sollst Vater und Mutter ehren. Da steht, ehre deinen Vater, Vers 2, ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist das erste Gebot mit einer Verheißung, damit es dir wohl ergehe und du lange lebst auf Erden. Paulus weist darauf hin, es ist das erste Gebot mit einer Verheißung. Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit es dir wohl ergehe. Das heißt, wenn du Vater und Mutter nicht ehrst, wird es dir nicht wohlergehen. Nun, warum ist dieses Gebot so ausschlaggebend? Weil, und es ist völlig egal, wie alt du bist, und wenn du 80 bist, kann sein, dass du deinen Vater und Mutter nicht ehrst. Die können schon lange gestorben sein, aber du kannst umkehren. Und damit selber frei werden. Völlig egal, wie alt du bist. Wir können uns selbst nicht dankbar annehmen für das, wer wir sind, wenn wir nicht für unsere Eltern danken können, von denen wir kommen. Das ist der Schlüssel. Natürlich müssen wir nicht für alles fröhlich danken, was sie getan haben. Manche Eltern haben furchtbare Dinge an ihren Kindern getan. Und in manchen Fällen musst du zu dem Punkt kommen, wo dir deine Eltern leid tun, bevor du für sie danken kannst. Aber unsere Eltern sind Teil unserer Identität. Und sie abzulehnen, bedeutet, mich selbst abzulehnen. Und die Geschichte wiederholt sich. Und das führt immer zu Bitterkeit und Misstrauen. Wir können uns nicht selbst verachten und Gott lieben. Das funktioniert nie. Wenn du eine niedrige Selbstachtung hast, weiß ich etwas, du kannst Gott nicht wirklich lieben. Weil du kannst ihm nicht verzeihen, warum du so bist, wie du bist. Übrigens, Eltern zu ehren, heißt nicht alles gut zu heißen, was die Eltern getan haben, im Gegenteil. Wir müssen nicht so sein und so werden wie unsere Eltern. Wir können von ihren Fehlern lernen und wir können es besser machen. Ein Pfarrer in England heißt Paul Scanlon, von dem höre ich mir manchmal Predigten an, ist sehr gut, hat eine Predigt, die heißt I am not my father. Ich bin nicht mein Vater. Mein Vater war zornig, je zornig, aber ich bin nicht mein Vater. Mein Vater war Alkoholiker, aber ich bin nicht mein Vater. Mein Vater hat Menschen verachtet, aber ich bin nicht mein Vater. Wir sind nicht hilflos unseren Genen ausgesetzt, sondern wir können durch die Gnade Gottes neu beginnen. Wenn wir das nicht tun, Freunde, die Geschichte wiederholt sich. Immer und immer und immer wieder. Nur wenn Christus reinkommt und wir sein Gebot ernst nehmen, wird dieser Kreis unterbrochen. Und wenn jemand kämpft damit, seine Eltern zu ehren, dann muss er Folgendes tun. Er muss erstens eingestehen, wer seine Eltern sind und waren und was sie getan haben und ehrlich bekennen, wie es ihm ging. Zweitens, er muss seine eigene falsche Haltung den Eltern gegenüber bekennen und das, was die Eltern ihm angetan haben. Und drittens, er muss sie annehmen, wie sie sind und ihnen vergeben. Wenn wir das nicht tun, wiederholt sich die Geschichte deiner Eltern in dir. Und es ist ein interessanter Zusammenhang, dass wenn wir Vater und Mutter nicht ehren, wir Gott nicht vertrauen können. Wäre ich nie drauf gekommen, aber je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr erkenne ich, es stimmt. Gott hat nichts umsonst gesagt. Seine Gebote stimmen. Sie funktionieren im Alltag. Also der erste, du musst Jesus kennen. Zweitens, du musst vertrauen, dass Gott es gut mit dir meint. Drittens, damit ich tun kann, was Jesus sagt, muss ich lernen, aus seiner Kraft zu leben und nicht aus meiner eigenen. Da gibt es ja die Armbänder, jetzt sind sie nicht mehr so in, aber What Would Jesus Do? WWJD habt ihr vielleicht bei euren Kindern wahrscheinlich, gell? Meine hatten ziemlich viele oben. Jetzt ist es wieder ein bisschen out. Ich finde sie gut. Super Anlass, um Gespräche zu führen. Leute fragen, was heißt das? Was würde Jesus tun? Super Armbänder. Aber die Theologie ist nicht sehr gut. Ich möchte euch zeigen, warum. Skifahren ist ja mein Beruf. Oder war es zumindest jetzt halt so nebenbei ein bisschen. Ich bin auch früher mal Rennen gefahren. War aber nie gut, nur so Bauernrennen. Und beim nächsten Bauernrennen könnte ich mir ein Armband kaufen. Was würde Body Miller, der ist Amerikaner, gell? Ich nehme keine Österreicher, mal Amerikaner. Was würde Body Miller tun? Und um erfolgreich in meinen Rennen zu sein, kaufe ich mir ein Armband und erinnere mich einfach daran, was Body Miller tun würde. Ich glaube, es wird mir allerdings nicht sehr viel helfen im Rennen. Denn beim fünften Tor, ich weiß genau, was Body Miller tun würde. Aber ich habe weder die Kraft, noch die Balance, noch das Können von Body Miller. Und darum nützt es mir nicht zu wissen, was Body Miller tun würde, weil ich kann es nicht. Es ist genau dasselbe mit, was würde Jesus tun. Ich kann zwar vielleicht annehmen zu wissen, was Jesus tun würde, aber das Problem ist, ich kann es nicht tun. Und seht ihr, das ist so ähnlich wie zu Hause, wie gesagt, wir haben relativ viel Schnee, kommt auf den Winter drauf an. Und bei mir zu Hause einen großen Parkplatz. Und wenn wenig Schnee ist, dann schaufel ich so weg, halt, dauert eine Stunde oder zwei. Wenn viel Schnee ist, dann hole ich mir einen Traktor. Von meinem Schwager. Heirate immer eine Bauerstochter, da ist ein Traktor dabei, ist praktisch. Und hol mir den Traktor, das ist ein großes Gerät, 100 PS. Und mit dem Riesentraktor, auch wenn der Schnee einen Meter hoch ist, ich brauche ungefähr eine Stunde, dann habe ich alles geräumt. Wunderbar. Und angenommen, ich sage in Lukas, der ist jetzt 17, sage Lukas, schau mir genau zu, wie ich jetzt mache. Du stellst dich dahin, schaust mir genau zu, wie das funktioniert. Weil ich bin jetzt 3 Wochen weg und dann ist das dein Job. Und er schaut mir zu, wie ich den Parkplatz räume da, wunderbar, alles schön weit ausgeräumt. Dann gebe ich den Traktor zurück an meinen Schwager und dann nehme ich eine kleine Holzschaufel, drücke sie Lukas in die Hand und sage, Lukas, wenn du mich wirklich liebst, dann wirst du die nächsten 3 Wochen den Parkplatz genauso räumen, wie ich ihn geräumt habe, gebe ihm einen Kuss, motiviere ihn mit Liebe und gehe. Wisst ihr, was das ist? Das ist eine riesengroße Gemeinheit. Speziell, wenn ich mit Liebe arbeite. Weil das hat mit Liebe überhaupt nichts zu tun. Das ist eine Gemeinheit, ist so etwas. Wenn ich von Lukas verlange, dass er dasselbe tun soll, wie ich getan habe, dann muss ich ihm dieselben Ressourcen zur Verfügung stellen, die ich hatte. Und wisst ihr, wenn Jesus sagt, ich habe euch ein Beispiel gegeben, Johannes Kapitel 13, damit ihr genau das tut, was ich getan habe. Mit welcher Kraft hat Jesus die Dinge getan? Ausschließlich mit der Kraft seines Vaters. Und viele Christen sind der Annahme, ja, und jetzt ich, armer Schlucker, muss halt mit der kleinen Holzschaufel versuchen, dasselbe zu tun, obwohl wir genau wissen, das schaffen wir nie. Jesus, glaube ich, ist kein gemeiner Typ. Er würde von dir nie etwas verlangen, ohne dir auch die Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die du brauchst, um es zu tun. Und Freunde, das habe ich für mindestens 10 Jahre meines Christenlebens nicht kapiert. Ein Satz hat mein Leben wirklich, der hat mich so zum Nachdenken gebracht, das war eine Wende in meinem Christsein. Das hat mich viel mehr verändert als meine Wiedergeburt. Auch Major Thomas hat diesen Satz geprägt. Er hat gesagt, Christsein ist nicht leicht. Da habe ich gesagt, da hast du recht. Dann hat er gesagt, Christsein ist auch nicht schwierig. Da habe ich gedacht, du hast keine Ahnung. Und dann hat er gesagt, Christsein ist unmöglich. Und das hat eine Wende in meinem Leben bewirkt. Als ich erkannte, Christsein ist unmöglich. Denn da habe ich dann erkannt, da muss es etwas geben, das ich noch nicht weiß. Und was gibt es? Christus selbst. Wir müssen lernen, aus seiner Kraft zu leben, nicht aus unserer. Und das ist keine hohe geistliche Ausbildung, das funktioniert ganz einfach so. Ich stehe in der Früh auf und sage, Herr Jesus, ein neuer Tag ist vor uns. Ich kann diesen Tag nicht zu deiner Ehre leben. Ich kann keinen einzigen Menschen retten. Ich kann nicht das tun, was du tust. Herr Jesus, das musst du tun. Aber hier bin ich, hier ist mein Leib, das Stück Fleisch und alles, was dazugehört. Bedien dich, Herr Jesus, ich möchte dir zur Verfügung stehen, bin gespannt, was du tust, gehört dir. Dann lebe ich den Tag, so wie man ihn lebt, mit Plan, mit Verantwortungen, tue die Dinge, die ich tun soll. Und abends gehe ich ins Bett und sage, Herr Jesus, danke, dass du dein Leben in mir gelebt hast. Keine Ahnung, was geschehen ist, aber nicht mein Problem, ist dein Problem. Jetzt gehe ich schlafen, danke, dass du wachst. Es ist nicht kompliziert. Wir müssen nur mit Jesus rechnen. Und eins müssen wir lernen, das ist Punkt Nummer 4, geistliche Disziplinen. Auch wenn ein Mensch erkennt, ein Christ erkennt, dass es Christus ist, der das Leben lebt, müssen wir Disziplinen lernen, um mit ihm zu leben. Ich habe vor Jahren einen Freund von mir, Charles Price, der war früher Bibelschulleiter, jetzt ist er Pfarrer in Toronto, vor Jahren gefragt, und ich sage, how does it work, this Christ in you? Wie funktioniert das mit dem Christus in dir? Weil ich weiß nicht, ich war 3 Monate Bibelschule in England, Capenry Hall. Und jeder kam rein und hat gesagt, Christus in dir tut alles, du kannst gar nichts tun, nur er tut es. Und nach 4 Wochen haben wir gedacht, wenn da noch einer kommt, der sagt, es ist Christus in dir und erklärt mir nicht wie, den bringe ich um. Und ich bin zu Charles gegangen und habe gesagt, jeder sagt es selber, es klingt ja irgendwie richtig, aber wie funktioniert es? Dann hat er gesagt, deine Frage ist falsch, ist ja logisch. Ich bin immer falsch. Dann hat er gesagt, es ist nicht, wie funktioniert, die Frage ist, wer macht, dass es funktioniert. Es ist nicht wie, sondern wer. Da habe ich gesagt, okay, wie macht der wer, dass es funktioniert? Dann hat er auch nicht mehr gewusst, was er sagen soll. Keine Ahnung. Aber wisst ihr was? Meine Frage war gar nicht mal so schlecht. Denn seht ihr, wenn du mich fragst, was braucht es, um in einer Ehe zu leben? Wie lebe ich in einer Ehe? Die Frage ist falsch. Wer ist in deiner Ehe? Um in einer Ehe zu leben, brauchst du eine Frau. Das ist die Grundvoraussetzung, das ist das Wichtigste, das ist das Einzige. Stimmen wir überein, oder? Aber obwohl ich jetzt eine Frau habe, soll ich trotzdem wissen, wie ich mit dieser Frau lebe. Und es stimmt, es ist nur Christus in dir, der das Leben bewirkt, das stimmt. Die Frage bleibt trotzdem, wie kann ich jetzt mit diesem Christus leben auf einer alltäglichen Art und Weise für dieses Leben hier auf Erden? Und dazu hat uns die Bibel einige geistliche Disziplinen gegeben. In der Bibel nennt man es Heiligung oder wie immer so alte Worte, die heute keine Ahnung hat, was sie bedeuten. Und nur zwei Dinge. Von wem könnten wir besser lernen als von Jesus? Wie hat er gelebt? Und aus den vielen Dingen nehme ich nur zwei raus. Wie hat Jesus gelebt? Wenn ich die Evangelien studiere, fallen mir zwei Dinge auf. Erstens, Jesus hat in völliger Abhängigkeit von seinem Vater gelebt. Das ist herausragend. Er war völlig abhängig von... Jesus hat oft gesagt, ich tue nichts von mir selbst. Ich tue nur das, was ich meinen Vater tun sehe. Ich rede nur, was ich meinen Vater reden höre. Ich tue nichts von mir selbst. Ich lebe in völliger Abhängigkeit von meinem Vater. Und das Zweite, Jesus hat seinen Vater absolut vertraut und blieb deshalb gehorsam, sogar bis zum Kreuz. Heute übrigens, das war eine gute Frage, jemand von euch hat gesagt, ja, wie kann ich für etwas Böses danken? Aber eigentlich, hast du für das Kreuz schon mal gedankt? Ich glaube schon, oder? War das Kreuz was Gutes? Ja, für dich schon, aber für ihn nicht. Am Kreuz war etwas Böses. Die Sünde der Welt wurde dort getragen. Aber wir danken dafür, weil es die Menschheit erlöst hat. Und darum dürfen wir auch danken für böse Dinge, die in unserem Leben geschehen, weil es uns zur Heiligung dient. Und seht ihr, die zwei Dinge, Jesus lebte völlig abhängig von seinem Vater und er vertraute seinem Vater und blieb deshalb gehorsam bis zum Kreuz. Nun, was für Disziplinen hat er deshalb gepflegt? Erstens, Jesus, und das lesen wir in den Evangelien öfter, er zog sich regelmäßig alleine zurück auf einen Berg, redete mit und hörte auf seinen Vater. Er kannte, er studierte die Heiligen Schriften, er hat sehr oft gesagt, denn es steht geschrieben. Er verteidigte die Schwachen. Er war hart gegenüber den Selbstgerechten. Er erzählte Menschen von seinem Vater. Er hat geliebt, vergeben und war barmherzig. Das hat er getan. Nun, wie sollten wir leben? Wir sollten in völliger Abhängigkeit zu ihm leben und wir sollten lernen, diesem Gott ganz und gar zu vertrauen. Was sind deshalb unsere Disziplinen, die wir lernen müssen? Erstens, Zeit zu verbringen, in der Stille mit Gott, auf ihn hören, mit ihm reden. Das sind die Disziplinen. Zweitens, wir sollten auf Jesus hören, durch sein Wort, durch den Heiligen Geist, durch andere Menschen. Übrigens, Jesus spricht nicht nur zu dir, Jesus spricht auch durch dich. Jesus hat immer durch Menschen geredet, auch heute. Und in manchen persönlichen Gesprächen hier redet Gott zu dir. Der andere weiß das nicht. Manches sogar, was ich sage, wirst du sagen, da hat Gott mir etwas gesagt. Obwohl es nur ich bin, ein kleiner Österreicher. Es hat nichts damit zu tun. Weil Gott kann durch jeden reden, auch durch einen Esel. Das wissen wir. Welche Disziplinen sollten wir lernen? Wir sollten Gott danken. Das ist der Ausdruck unseres Vertrauens. Das ist eine Disziplin, die man lernt. Und die muss man jeden Tag neu lernen. Danken ist nicht etwas, das du einmal tust und dann hast du es. Nein, jeden Tag neu meine Verhaltens, mein Vertrauen Gott gegenüber ausdrücke, indem ich ihm danke. Anderen Menschen von Jesus erzählen, weil er mein Herr ist, der mich liebt. Jene segnen, die uns Böses tun. Für jene beten, die uns beleidigen. Seht ihr, und damit haben wir den Kreis. Jesus ähnlich werden. Und diese Lektion dauert ein ganzes Leben. Und dann geht es eine Ewigkeit weiter. Aber ich finde es so super, in diesem Prozess zu stehen. Ein Vers noch, schlagt auf 2. Korinther 3. Weil manchmal denken wir, es wäre doch so super, wenn wir einmal ein Erlebnis hätten und dann wäre alles in Butter. So irgendein großes Erlebnis und dann bin ich Christus ähnlich und dann kann ich Menschen gewinnen. Dieser Moment, den gibt es nicht. Der ist schon längst da, weil Christus in uns lebt. Und das ist ja das Fantastische, dass Christus durch uns Versager wirkt. Immer schaut euch die Jünger an. Die waren keine Helden. Jesus hat sie gebraucht. Und Jesus kann jeden von uns gebrauchen, egal was für eine Vergangenheit wir haben. Und mir gefällt so im 2. Korinther 3, Vers 16, wir alle, nicht einige, alle aber, schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und wir werden verwandelt in dasselbe Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Der Satz gefällt mir, unterstreicht ihr den. Das ist 2. Korinther 3, Vers 18. Denn wir werden verwandelt in das Angesicht Jesu. Und unterstreicht das Wort werden. Es steht hier nicht, wir sind verwandelt worden am Tag der Wiedergeburt. Es steht auch nicht, wir werden einmal verwandelt werden, wenn wir in den Himmel gehen. Nein, Gegenwart. Wir werden verwandelt. Das ist ein Prozess, in dem wir stehen. Von einer Herrlichkeit zur anderen. Und Herrlichkeit heißt Charakter. Und wisst ihr, was schöne Menschen sind? Schöne Menschen sind alte Menschen, die ihr Leben lang dankbar waren. Das sind die Juwelen. Sie werden verwandelt von einer Herrlichkeit zur anderen. Und man sieht immer mehr den Herrn Jesus. Und es geschieht vom Herrn, nicht von uns. Wie es vom Geist geschieht, nicht von uns. Er macht es. Und das ist spannend am Christsein. Und dazu sind wir eingeladen. Lieber Vater, ich möchte dir danken, dass dein Hauptziel mit deiner Menschheit ist, dass jeder einzelne Mensch dir ähnlich wird, so wie Jesus. Danke, Herr Jesus, dass du das Abbild, die exakte Wiedergabe bist von deinem Vater. Ich danke dir für dein Wort, die Bibel, in der wir festgehalten haben, wie du bist, wie du handelst, wie du denkst, was du sagst und somit erkennen, wie Gott ist. Danke, Herr Jesus, dass du deine Feinde liebst, dass du jene segnest, die dich fluchen. Und weil du in uns lebst, ist das dein Ziel auch mit und für uns. Danke, Jesus, dass du gütig bist mit dem Undankbaren und dem Bösen. Und darum willst du auch in und durch uns gütig sein mit undankbaren Menschen und mit bösen Menschen. Denn das ist dein Ziel mit uns Menschen, die du in deinem Ebenbild geschaffen hast. Und danke, Jesus, dass du durch den Heiligen Geist in unser Leben kamst, um genau diesen Charakter Gottes wiederherzustellen. Von einer Herrlichkeit zur anderen, so wie es vom Geist geschieht. Amen. Okay, meine Lieben, Es ist jetzt, ja, halb, jetzt haben wir Zeit gut gehalten. Wir haben nur eine halbe Stunde Zeit. Wenn jetzt jemand sagt, nein, ich gehe lieber ein Bier trinken oder spazieren, das ist super, kein Problem. Oder ihr könnt auch sitzen bleiben, falls es Fragen gibt. Hat jemand eine Frage? Fühlt euch völlig frei zu fragen, vielleicht zu dem, was ich gesagt habe, oder ganz allgemein, ist egal. Wenn ich es nicht beantworten kann, fragt es den Manfred. Und wenn ich es beantworten kann, mache ich es gerne. Hat jemand irgendeine? Muss auch nicht dialogisch sein, kann ruhig persönlich sein, völlig egal. Bitte. Ja, na, die Frage, das ist eine der 20 Fragen, die kann ich beantworten. Es ist so, in der Bibel liest man von zwei Gerichten, das große Gericht und dann der Richterstuhl Christi. Der Richterstuhl Christi, so wie wir es verstehen, die Bibel sagt nicht allzu viel darüber, aber so wie man es am leichtesten verstehen kann, hat nicht mit Erlösung zu tun, sondern mit Belohnung. Und das Neue Testament spricht relativ klar, da gibt es eigentlich gar nicht so viel Debatte, ob das jetzt biblisch ist oder nicht, relativ klar über Belohnung, eine Belohnung bekommen oder verlieren, oder auch über Kronen, so wird halt die Belohnung genannt. Und ich glaube nicht, dass wir mit Kronen da oben rumlaufen oder ohne Kronen, das ist natürlich ein Bild. Aber die Bibel sagt auch im Offenbarung Kapitel 21, dass Jesus wird alle Tränen von unseren Augen abwischen. Es gibt kein Leid, es gibt keinen Streit, keinen Neid und nichts mehr im Himmel. Jetzt, wenn es Hierarchien gäbe, das ist nämlich die nächste logische Frage, ja, gibt es dann doch wieder Neid und so weiter? Die Frage geht ja einher. Nun, ich möchte es mir mit einem Bild beschreiben, das zwar nicht in der Bibel ist, aber glaube ich, der biblischen Wahrheit am nächsten kommt. Und zwar angenommen, da in Egge, den kenne ich da vom Hinterland. Da war ich auch schon mal. Und der Hinterland gefällt mir so gut, darum habe ich mir das gemerkt. Gell? Und der Egge und ich, wir gehen in eine Kunstausstellung. Und der Egge, das ist ein begeisterter Künstler, der liebt Malereien, ist ein voller Experte. Ich hingegen bin ein Kunstbanause. Ich liebe zwar, du übrigens, was habt ihr draußen da für eine Statue? Was ist das? Das ist eine. Da ist ein Unfall geschehen oder was? Ein Opel zusammengeschweißt. Gell? Aber der Egge und ich gehen jetzt auf eine Kunstausstellung, er voller Experte, voll drinnen, befasst sich damit sein Leben lang. Und mir gefallen auch schöne Bilder, aber damit hat sich's. Und wir kommen rein und da ist eine Malerei, das Original vom Lieblingsmaler vom Egge. Und wir stehen davor und der Egge sieht diese Malerei und er ist wie in Trance. Er steht da, er sieht jedes Detail, er steht nach 5 Stunden immer noch da, ein Lachen auf seinem Gesicht, völlig erfüllt. Ich stehe neben dem Egge und mir gefällt das Bild auch. Ich sage, wow, das war ganz schön viel Arbeit, echt schöne Farben. Und ich stehe so 5 Minuten und schaue mir es an, nach 5 Minuten denke ich mir so, wo gibt es die Cafeteria? Jetzt gehe ich einen Kaffee trinken. Nun, beide von uns erfreuen uns an dem Bild. Aber der Egge weiß nicht das Maß meiner Freude und ich weiß nicht das Maß seiner Freude. Ich stelle nur fest, er steht ein bisschen länger. Ich glaube, mit Belohnung ist es ähnlich, wenn wir in den Himmel kommen. Jene, die Jesus Freiraum gegeben haben, in ihrem Leben zu wirken, die werden vor Jesus stehen und mal 2000 Jahre nur vor Jesus stehen und überwältigt sein von seiner Schönheit, von seiner Liebe, von seinem Wesen. Und der andere kommt zu Jesus und steht auch da und sagt, danke, Herr Jesus, für deine Erlösung. Es ist echt super, dass ich da sein kann. Und wo gibt es die Cafeteria? Seht ihr, ich glaube, dass die, Belohnung zu tun hat mit Wertschätzung. Denn wisst ihr, wir lesen in der Bibel, dass wir im Himmel Gott anbeten werden. Und was ist Anbetung? Anbetung ist nichts anderes, als Gott wertzuschätzen. Und das Maß deiner Wertschätzung, das ist Qualität des Lebens, ist der Verlust oder der Gewinn der Belohnung. Aber niemand weiß vom anderen, wie viel oder wie wenig er es wertschätzt. Versteht ihr, was ich meine? Und ich glaube, das ist die Belohnung. Das ist für mich am ehesten, was biblisch, vom biblischen Bild her, darüber zu sagen ist. Sonst eine Frage? Bitte.
Bis jetzt habe ich mit den ganzen Themen noch ziemlich viel anfangen können. Ich habe mich auch angesprochen und Glaube und Güte und Dankbarkeit. Mit dem letzten Thema tue ich mir ein bisschen schwer. Ich meine, Jesus ähnlicher zu werden, prima, toll. Jesus war sündlos. Ich bin seit Geburt für die Sünder. Und auch mein Tun, mein Handeln, ich probiere, ich mache, ich tue. Nur wenn ich in Lukas die 26 Dinge, die wir ja vorhin gesagt bekommen haben, wenn ich probieren soll, dass ich die irgendwo hinkriege, wenn ich morgens bete, fahre vielleicht zum Kunden auf der Autobahn und der Erste schneidet mich, da denke ich ja noch, okay, sei ruhig und sag nichts. Wenn eine Stunde später mir jemand meinen Parkplatz wegnimmt, okay, werde ich mal auch noch ruhig und so weiter. Aber wenn ich denke, hier zum Beispiel, dass viele Menschen in Amerika und woanders ihr ganzes Haben gut verloren haben durch so windische Betrüger, dass man dann hingeht und sagt, okay, du hast mir gerade alles vernichtet, was ich hatte, aber für den noch bete und dann nehme ich noch das letzte Kiste, was ich habe. Irgendwo stoße ich bei manchen Punkten an Grenzen, wo ich überhaupt nicht weiß, wie ich da hinkommen soll, um ihm ähnlicher zu werden. Hätte ich vielleicht gerne Hilfe. Es gibt Punkte, die sind leichter in den Griff zu kriegen, aber was ist mit diesen unmöglichen Dingen?
Meine Grenzen sind viel enger gesteckt, glaube ich. Aber das ist ja genau der Punkt. Christsein ist nicht leicht, es ist auch nicht schwer, es ist unmöglich. Das ist genau der Punkt. Und wenn wir das nicht erkennen, verstehen wir Christsein nicht. Darum brauche ich ja Christus. Und wenn mich einer schneidet, ja, vielleicht bist du ein toleranter, so ein gütiger Mensch und sagst, ja, mir egal, nicht so tragisch. Wir sind irgendwo, in gewissen Bereichen ist der andere mehr tolerant, der andere weniger. Das ist Persönlichkeit, das ist nicht geistlich. Aber wo wir an die Grenzen stoßen, zum Beispiel bei so Sachen, da muss ich sagen, Herr Jesus, für diesen Typen kann ich nicht danken. Das ist ja ein Wahnsinn. Dazu brauche ich dich. Und Jesus sagt, und dafür bin ich da. Dieses Unmögliche an die Grenze stoßen, ist das Beste, was uns passieren kann, weil jedes Mal, wo ich an die Grenze stoße, sage ich, Herr Jesus, ich brauche dich. Und wisst ihr, was Jesus gesagt hat? Kommet her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, nicht die ihr tolerant und super seid, die ihr mühselig und beladen seid, und ich will euch die Ruhe geben für eure Seelen. Und der geistlichste Mensch ist der, der immer Jesus braucht, nicht der eine gelassene, ruhige Persönlichkeit ist. Das verwechseln wir. Wie hat ein Pfarrer das mal gesagt in Deutschland? Des Menschen größte Perfektion ist, Jesus nötig zu haben. Wenn du perfekt sein möchtest, dann musst du am Tag 100-mal Jesus brauchen. Das ist Christsein. Christus einladen in alle möglichen und unmöglichen Dinge des Lebens, sagen, Herr, ich schaffe das nicht. Und er sagt, gratuliere, jetzt hast du es kapiert. Du brauchst mich. Und darum, wenn Christen ganz unten sind und sagen, jetzt habe ich es versucht, Christ zu sein, es hat 5 Jahre geklappt, aber ich kann nicht mehr. Sag ich, gratuliere. Jetzt bist du da, wo du hingehörst. Und wenn ein Christ sagt, ich bin am Ende, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, wisst ihr, was Gott sagt? Halleluja. jetzt kann endlich ich beginnen. Und das ist der Schlüssel. Christus. Das ist die einzige Antwort. Es ist Christus. Es ist nicht wie in dem Fall, es ist wer. Und diese Unfähigkeit unsererseits soll uns in die ständige Gemeinschaft zu Jesus treiben. Darum muss Gott manchmal auch Leid schicken, weil wenn es uns gut geht, wenn wir ehrlich sind, ja, dann haben wir also nette Floskeln, danke und so weiter. Aber manchmal muss Gott mit dem Seil ein bisschen ziehen und sagen, hey, du brauchst eigentlich mich. Und manchmal braucht es Leid, wo wir wieder zurückfinden zu Christus. Gerade gestern mit jemandem geredet, wo es gut geht im Geschäft, und da gab es ein paar Jahre, wo es schlecht war, hat er gesagt, das waren die besten Jahre. Da war ich am nächsten bei Jesus. Das ist es. Ich kann dir leider nichts anderes sagen wie. Über das Wie könnte man schon lange reden, aber das ist Detail. Das Wesentliche ist zu Jesus kommen. Da hinten war noch, ja bitte. Danken und denken. Und die Antwort kann ich dir erst geben, wenn du im Gehorsam sagst, Herr, ich lasse mich jetzt darauf ein. Ich beginne, dir zu danken. Und dann können wir in einem halben Jahr wieder weiterreden. Anders geht's nicht. Was nennt ihr mich Herr, Herr, und ihr tut nicht, was ich sage? Wenn du es nicht tust, wirst du kein Ergebnis haben. Ich kann dir nichts anderes sagen. Es ist wie mein Sohn sagt, er lernt Autofahren. Ja, aber es kann doch nicht sein, dass ich nur auf das mittlere Pedal steige und das Auto soll anhalten. Das kann doch nicht zu einfach sein. Das kann ich nicht glauben. Wir sagen, ja, es nützt nicht, du musst es halt mal tun. Und wenn du das nicht tun willst, dann wird das Auto nicht stehen bleiben. Es ist wirklich so. Die tiefsten Wahrheiten sind die einfachsten. Und wenn wir uns darauf nicht einlassen, dürfen wir uns nicht beschweren, dass es nicht funktioniert. Da hinten war noch zuerst dann, ja, bitte. Das hat damit zu tun, mit dem Baum des Lebens. Weißt du, ich glaube eher nicht. Ich glaube, er war unsterblich. Aber es ist interessant, nach dem Sündenfall hat Gott den Weg ins Paradies versperrt. Er hat Cherubim davor gestellt, um den Menschen den Zugang zum Baum des Lebens zu verwehren. Das ist der Grund, Genesis Kapitel 3. Und das war ein Akt der Barmherzigkeit, weil vom Baum des Lebens liest du nichts mehr in der ganzen Bibel bis zum letzten Kapitel, Offenbarung Kapitel 22. Im neuen Himmel und der neuen Erde essen wir vom Baum des Lebens. Weil hätte Adam in seinen gefallenen Zustand vom Baum des Lebens gegessen, wäre er für ewig in der sündhaften Natur gefangen gewesen. Darum hat Gott den Zugang versperrt, damit wir dem alten Leben absterben können und das neue, das Auferstehungsleben empfangen und dann essen wir vom Baum des Lebens. Darum sagt Jesus, wer sein Leben gewinnt, behält, der verliert's. Wer sein Leben aber verliert um meinetwillen, der wird's empfangen. Das heißt, wir müssen das alte Leben verlieren, Wir müssen sterben, der alte Adam muss sterben, so nennt es die Bibel, damit der neue Adam aufstehen kann. Und dann essen wir von diesem Baum. Darum würde ich sagen, Adam war zwar unsterblich, aber er hatte nicht vom Baum des Lebens gegessen. Es gab eine Lösung. Bitte? Nicht mehr nach dem Sündenfall. Der Zugang war versperrt. Ja. Wie meinst du jetzt? Wo wir den Adam werden wir wiedersehen. Der war erlöst. Natürlich. Ja. Darum die Tierfälle. Er hat sich ja mit Feigenblätter verdeckt. Feigenblätter sind ein Bild für Religion. Ich decke zu, was mir nicht gefällt. Und Gott hat das erste Tier geschlachtet. Das erste Blut ist geflossen und damit hat er Adam und Eva bedeckt, weil ohne Blutvergießung gibt es keine Vergebung der Sünde. Hebräer Kapitel 9. Hinten war noch. Nein, das spielt keine Rolle. Das spielt keine Rolle. Du kannst es sagen, Gott hat es gemacht oder Gott hat es zugelassen. Übrigens, Gott hat es zugelassen, kommt in der Bibel nie vor. Aber wir, ist ja okay, verwenden wir es halt mal. Weil das Wort, Gott hat es gemacht, gefällt uns nicht. Und ich glaube, er macht es auch nicht. Gott vergewaltigt keine Kinder und keine Frauen. Gott lügt nicht. Übrigens, die Bibel sagt, Gott kann nicht lügen. Die Bibel sagt Gott nicht, Gott lügt nicht, er kann nicht. Es geht nicht. All das kann Gott nicht. Aber wir leben in einer gefallenen Welt, nicht in der Welt, die Gott geschaffen hat. Und der Fürst dieser Welt ist nicht Gott, sondern Satan. Wer nicht an Satan glaubt, der kann das Geschehen dieser Welt nicht verstehen. Und Satan wird dreimal von Jesus Christus, im Johannesevangelium wird Satan dreimal von Jesus genannt, der Fürst dieser Welt. Satan ist der Fürst dieser Welt. Und das siehst du, musst du blind sein, um das nicht zu sehen. Aber, wenn du dein Leben Jesus verkauft hast, mein Prinz, mein Fürst ist nicht Satan. Mein Fürst ist Jesus Christus, der Friedefürst. Und ich weiß, dass alles, was mir geschieht, zu meinem Besten dient, ob gut oder böse. Und darum kann ich Gott für alles danken. Das ist der Schlüssel. So wie Hiob gesagt hat, Gott hat's gegeben, Gott hat's genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. So wie Paulus im 2. Korinther Kapitel 11 sagt Paulus, ich habe einen Stachel, und wisst ihr, was der Stachel war? Doch, wir wissen es. Ein Botschafter Satans. Das nennt man einen Dämonen. Was, wie er offenbar war, das wissen wir nicht. Aber was es war, wissen wir. Ein Botschafter Satan. Und dreimal hat Paulus gebeten, Herr, nimm ihn weg von mir. Und Gott hat gesagt, na, der ist gut für dich, Paulus. Und so konnte Paulus dafür danken. Es ist egal, wo was herkommt. Das ist nicht die Frage. Die Frage ist, vertraue ich Gott, dass alles, was in meinem Leben geschieht, gut ist? Und Gott ist viel stärker als Satan. Satan ist nur ein geschaffenes Wesen. Interessant, Offenbarung Kapitel 19, 20. Da schickt Gott einen Engel und sagt, Engel, binde den Satan und hau ihn runter. Und er geht und haut ihn runter. Satan ist nicht sehr mächtig. Er ist nur mächtig in seiner Verführung. Und darum, Satan existiert und wir müssen uns dessen bewusst sein, aber ich habe keine Angst vor Satan. Kein bisschen. Weil Jesus hat Satan besiegt. Das ist so, ich habe gestern eine Kassette gehört beim Rauffahren. Das hat mir gut gefallen. Da ist ein Vater mit seinem Sohn und der Sohn ist extrem allergisch gegen Bienenstiche. Der Doktor hat gesagt, wenn eine Biene ihn sticht, bevor er am Boden ist, ist er tot. Extrem allergisch. Und sie fuhren in einem Auto eines Tages und zum Schreck summte eine Biene im Auto rum. Der Junge ist fast ausgeflippt, der Vater auch. Und die Biene flog vorbei und er fing sie Und die Biene stach den Vater in die Hand, öffnete er sie und die Biene, ihr wisst, der Stachel bleibt dann drin und die Biene fliegt weiter, ist eigentlich dann nicht mehr gefährlich. Und die Biene ist dann weitergeflogen. Und der Sohn hat immer noch volle Panik gehabt hinten. Der Vater hat gesagt, macht zwar viel Lärm, aber ist nicht mehr gefährlich. Und genau das Bild verwendet Jesus Christus. Er sagt, wo, o Tod, ist dein Stachel? Wo, Satan, hast du deinen Stachel? Er ist weg. Er macht noch viel Lärm, was uns anbelangt. Stechen kann er nicht mehr. Bitte.
Du sagtest ja, wir wollen Christus ähnlicher werden. Wie ist es dann mit der Vollmacht, die Christus hatte? Wenn wir Markus 16 lesen, Vers 17. Die Zeichen aber, die folgen werden, denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie böse Geister austeilen, mit neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände legen, so wird es besser mit ihnen werden. Diese Vollmacht, wenn wir jetzt sehen, jetzt haben wir die auch in dieser Weise, in
Das ist eine Bibelstelle, die kann ich dir nicht gut beantworten, kann ich dir gleich sagen. Aber ich kann dir trotzdem ein bisschen was vielleicht Hilfreiches sagen. Und zwar, so zu werden wie Gott, auch im Ebenbild Gottes geschaffen zu sein, bezieht sich ausschließlich auf den Moral, auf das moralische Ebenbild Gottes. Adam und Eva waren nie im Ebenbild Gottes im Sinne von allmächtig. Adam, auch als Mensch, hatte nicht die Macht, die Gott hatte. Er war auch nicht allwissend, sonst hätte er nicht gesündigt, so wie Gott ist. Das heißt, viele Eigenschaften sind rein göttlich. Und wenn die Bibel sagt, Gott ähnlich sein, da bezieht sich das auf den Charakter des Menschen. Wir sollten charakterlich Gott widerspiegeln. Das ist gemeint, wenn hier steht im Ebenbild Jesu Christi und im Ebenbild Gottes. Und dass Christus in uns Dinge bewirken kann, die er will zu seiner Ehre, daran glaube ich nach wie vor. Ich glaube an Heilung, ich bin selbst geheilt worden. Wir haben schon für Leute gebetet, die geheilt wurden, aber wir haben auch für viele gebetet, die nicht geheilt wurden. Aber dann müssen wir sagen, wie auch im Vater unser, dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Denn Gott weiß viel besser, was recht ist. Zurückkommen wir auf meine Hautallergie. Ich wusste damals, wenn Gott will, braucht er nur so zu machen und die Allergie ist weg. Das ist ja für Gott kein Problem. Aber aus irgendeinem Grund hat er sie nicht weggenommen. Und darum haben wir ihm gedankt. Und was diese Passage jetzt konkret angeht, muss ich dir sagen, ich verstehe die nicht ganz. Muss ich ganz ehrlich sein. Was er genau meint mit auf Skorpione treten, ob das, ich steige auf keinen Skorpion. Ich glaube, es würde mir nicht gut gehen danach. Nur weil ich sage, steht in der Bibel, steige ich da drauf. Aber vielleicht hat es geistliche Bedeutung. Ich weiß es nicht genau, wie man das auslegt. Jetzt noch, eine Frage geht noch und dann. Okay, wenn keine mehr ist, auch. Hast du noch eine Frage? Also, biblisch gesehen ist das leicht zu beantworten. Am ersten Tag schuf Gott nur Licht und Finsternis, aber nicht die Sonne. Die Gestirne schuf er dann später, am vierten Tag. Biblisch. Vom Na, das ist ja auch zum Beispiel, Jesus sagt über sich selbst, ich bin das Licht der Welt. Ist es aber nicht die Sonne. Bitte? Ja, ja, das schon. Aber ich weiß nicht genau, ob das die Frage beantwortet. Okay, meine Lieben. Dann haben wir jetzt noch, Manfred, willst du noch was ansagen? Na? Dann haben wir jetzt noch 8 Minuten bis zum Abendessen. Danke für eure Zeit, eure Fragen, war super. Bis später.